Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Annick.
Salut Annick.
Ich finde es immer noch komisch, wenn ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, ich begrüsse meine zweite Persönlichkeit. Also da, das wieder mal loswerden.
Hier im Haus passieren auch immer mal wieder Verwechslungen. Gerade diese Woche ist das auch wieder passiert. Auf jeden Fall, unabhängig von wie wir heissen, wir reden heute über etwas, das irgendwie auch fast bis zu dem regnerischen Wetter passt. Und zwar über einen neuen Kinofilm. Er heisst «The Substance» mit Demi Moore.
People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
Dort geht es um was? Um älter werden,
um Schönheit. Um den Druck von Schönheit und es ist sehr dystopisch.
There's been a slight misuse of the substance.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Über das reden wir gerade. Es haben nämlich noch andere Frauen als Demi Moore in den letzten paar Tagen Schlagzeilen gemacht.
Scheiss los.
Eine davon ist Geraldine Masche. Sie ist als erfolgreichste Verwaltungsrätin von der Schweiz in einem Ranking aufgetaucht. Die Kadervermittlung Schilling und Partner macht das jedes Jahr. Also welches sind die erfolgreichsten Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte? Und das Jahr an der Spitze ist die 52-jährige Genferin. Sie sitzt in mehreren Verwaltungsräten, unter anderem bei der ABB, bei Nestle und bei Swiss Re. Ich glaube auch alle, die sich jetzt nicht so extrem für Wirtschaft auskennen, wissen, dass das grosse Namen sind. Und interessant in diesem Zusammenhang ist auch, es ist ja per Gesetz mittlerweile so verankert, dass bis Anfang 2026 in der Schweiz 30% der Verwaltungsratssitze von börsenkotierten Unternehmen von Frauen müssen besetzt sein. Mm-hmm. Und der Headhunter, der unter anderem den Bericht mitverfasst hat, sagt, dass diese Quote schon erfüllt ist. Es gibt noch eine zweite Quote, die leider ein bisschen weniger gut aussieht.
Was für ein Übergang!
Aber trotzdem, es ist nämlich so, dass bis Ende 2030 20% der Geschäftsleitungsmitglieder weiblich sein sollten. Dort ist die Quote bis jetzt noch ein bisschen weniger hoch. Wir bleiben in der Schweiz. In den letzten Tagen hat der Nationalrat über die Abschaffung der Heiratsstrafe debattiert, beziehungsweise genauer gesagt über die Individualbesteuerung. Im Moment ist es so, dass verheiratete Paare Einkommen und Vermögen wird aufsummiert und dann besteuert. Das heisst, verheiratete Paare zahlen viel mehr Steuern. Im Nationalrat ist jetzt das durchgekommen, was ein grosser Schritt ist, weil das ist sehr knapp durchgekommen. Es muss jetzt noch durch den Ständerat, dort ist es ein bisschen fragwürdig, ob es durchkommt. Und unsere PolitexpertInnen beim Tagi schreiben aber, dass wahrscheinlich, wenn das im Ständerat durchkommt, die konservative Seite das Referendum wird ergreifen. Wir schauen mal, wie es an dieser Stelle weitergeht. Wahrscheinlich kommt die Heiratsstrafe, sie ist ja immer mal wieder gekommen, in diesen Schlagzeilen auch weiterhin vorgekommen. Und zum Schluss noch Good News aus Thailand. Dort gilt ab 2025 die Ehe für alle. Und was ich bemerkenswert fand, ist, dass im Gesetzesbuch nicht mehr Wörter wie Männer und Frauen vorkommen oder Ehemann und Ehefrau, sondern dass neutrale Wörter wie Personen oder Ehepartner dort drinnen stehen. Das fand ich aber auch recht interessant gefunden. Und Thailand ist das erste Land, wo in Südostasien die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich verankert. Und nach Taiwan und Nepal erst das dritte auf dem asiatischen Kontinent. Aber Annick, ich habe vorher gesagt, dystopisch, The Substance. Ich muss ja an dieser Stelle eine kleine Beicht ablegen. Ich bin recht zart besetzt bei Filmen. Also so Tatort geht noch. Und alles, was irgendwie so in Horror, Psycho-Thriller...
Das falsche Genre.
Schlafe ich wirklich sehr schlecht. Darum, ich habe den Trailer geschaut und mich nachher dagegen entschieden, um den ganzen Film zu schauen.
Hey, ich habe das übernommen an dieser Stelle.
Ich würde sagen, das bin ich sehr froh. Genau, One for the team.
Genau. Ich bin den Film schauen. Und ich habe gewusst, es ist ein Horror-Science-Fiction-Film. Ich gebe vielleicht ganz kurz einen Recap, um was es gegangen ist. Also genau, Demi Moore spielt mit. Sie spielt Schauspielerin Elizabeth Sparkle. Und die bekommt,
was für eine fantastische Rollenname noch.
Die bekommt kaum mehr Rolle und verschwindet so ein bisschen aus dem Hollywood-Business als wie mehr.
People always ask for something new. It's inevitable.
Es spielt einen grusigen Manager mit, der Harvey heisst. Also wahrscheinlich auch Analogie zum Harvey Weinstein, der so Sachen sagt wie, sie sollte heiß sein, sie sollte jung sein, so mit so Sachen.
Pretty girls should always smile. At 50, well, it stops.
Auf jeden Fall ist das dann natürlich ein mega Druck für die Elizabeth Sparkle, a.k.a. Demi Moore. Und sie entscheidet sich dann, The Substance zu nehmen. Das ist, da wird eine Werbung gemacht mit so einer dunklen Stimme, so, this is just a better version of yourself.
One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself.
Elizabeth Sparkle setzt sich dann die Spritze und erlebt auf wirklich, und ich glaube, das ist eben genau der Teil, wo du denkst, sehr, sehr grusige und visuelle Art Form von Metamorphose. Also sie hütet sich dann selber und wird sozusagen zu einer jüngeren Version von sich selber, was Sue heisst. Also man hat dann eigentlich zwei Personen, wo man in gleichmäßigem Abstand kann reaktivieren kann. Eine alte Version von sich und eben so eine junge, optimierte Version.
You can't escape from yourself.
There's been a slight misuse of the substance. No!
This balance is not working.
Genau, so viel dazu. Ich hoffe, das hat jetzt noch nicht zu viel gespoilert, aber ich glaube nicht. Vielleicht kurz, ich bin auch nicht so ein Horrorfan, ich habe aber nicht so mühe, so Sachen eigentlich zu sehen. Mhm. Also Thriller finde ich zum Beispiel sehr lässig. Ich glaube, mich stört ein bisschen der Punkt Horror. Und ich glaube aber, der Film wird einfach auch dem Genre gerecht. Also ich glaube, dort kann ich nicht so viel kritisieren. Ich finde ihn ein bisschen zu lang. Er geht halt 140 Minuten und es ist sehr explizit an gewissen Stellen. Und teils auch ein bisschen voraussehbar. Glaube ich aber, gehört auch zum Narrativ dazu. Also, als ich rausgelaufen bin, wo ich gemerkt habe, das hat mich richtig beschäftigt, ist, dass man in einem Film merkt, wie sich eben Demi Moore, a.k.a. die Elizabeth Sparkle, wie die sich selber so auslaugt. Und das kann man wirklich sehr nach mitverfolgen. Sie zehrt immer noch mehr an sich und so die extreme Erschöpfung und auch vielleicht Vulnerabilität, die man irgendwie zu spüren kriegt, bis sie sich dann eigentlich am Schluss komplett selber zerstört. Mhm. Beziehungsweise macht sich selber zu einer Form von Monster mit einer ursprünglichen Prämisse von ewiger Jugend. Und ich glaube, das illustriert der Film mega gut.
Ich habe es noch interessant gefunden beim Genre Horror. Ich habe recht viel über den Film gelesen und es ist auch immer so dunkle Satire, was natürlich
auch
dem so
auch eben, meine, ist.
Ja, eben schon nur Elizabeth Sparkle. Ja, also to sparkle ist so, man glüht oder man...
Genau.
Es ist so das Funkeln, ist eher als Glühen. Ja. Und wir müssen, glaube ich, auch nochmal etwas anderes erklären, nämlich Demi Moore. Was ich recht interessant fand, als ich über den Film gelesen habe, ist ja oft, dass es so eigentlich sehr meta interpretiert wird. Mhm. Ich meine, es ist klar fiktional, sie ist als Hauptdarstellerin dort. Mhm. Und trotzdem ist sie Paralene. Eine Schauspielerin, ja. Sie ist 61. Die nicht aussieht wie 61. Ich meine, sie sieht fantastisch aus. Man sieht aber auch deutlich, dass sie sich operiert hat. Ja. Sie redet auch sehr, sehr offen über das. Also sie ist jemand, wo, wenn wir ganz zurückgehen, ich habe es gesagt, sie ist mittlerweile 61. Sie hat so in den 80er Jahren ihre Schauspielkarriere angefangen. Sie ist sehr in einem zerrütteten, in einem armen Haushalt, das sagt sie selber, aufgewachsen, ist sehr jung weg und hat nachher die Karriere gestartet. Und vielleicht kennt der eine oder die andere noch Ghost zum Beispiel.
Hallo. I get a message from Sam.
What?
Sam Weed? He asked me to call. Once you go to police, he said it was a setup, he was murdered.
She said Sam knew who killed him.
Are you out of your mind? I mean, what are you going to tell the police?
She knew things, private things.
Oder auch G.I. Jane, wo sie sich den ganzen Kopf rasiert hat.
How am I supposed to fit in with these guys when you've got me set up as an outsider?
Murderers!
When I want
want your opinion, I'll give it to you.
Did that tick you off?
Yes, ma'am, it did.
Go, get your arm! Cut her loose!
Let her go!
Why didn't you quit, O'Neill?
Treat me the same, no better, no worse.
Damn, that girl is good.
Und ist so in den 80er und 90er sehr, sehr erfolgreich.
Sehr anspruchsvolle Rollenteils.
Genau. Und sie war immer jemand, der sehr... jetzt auch im Rückblick sehr fortschrittlich oft war. Also sie hat zum Beispiel für ihre Rolle in Striptease ist sie die erste Frau in Hollywood gewesen, die über 10 Millionen Gage bekommen hat.
Mm-hmm. This appeal is going to cost me $20,000. I mean, is there a shot in hell that I can make that in 6 weeks? No chance that I am going to roll around naked in creamed corn with a bunch of drunken yahoos trying to stick niblets up my hoo-ha.
Sie hat sich nachher auch sehr früh dafür eingesetzt, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden in vergleichbaren Rollen. Und sie war auch jemand, der man sehr früh über den Körper hat wahrgenommen hat. Also, es gibt ein ganz, ganz berühmtes Foto von ihr 1991, wo sie schwanger war und nackt auf dem Cover von Vanity Fair passiert hat, wo sie sich so den Bauch hebt. Wenn ihr das Bild seht, werdet ihr sofort wiedererkennen. Es ist bis heute eine Referenz. Also ganz viele so Covers lehnen sich auch immer noch an das an. Das war damals ein Skandal, eine nackte, schwangere Frau auf einem Cover. Das hätte man sich echt nicht vorstellen können.
Auch ein Thema für sich.
Genau. Ja. Eben, nachher war das Striptease. Dort hat für diesen Film hat sie sich die Brüste vergrössern. Eben, G.I. Jane war sie so die muskelbepackte Soldatin. Und sehr oft ist sie einfach über ihr Äußeres wahrgenommen worden und es war auch feministisch konnotiert. Und man kommt nicht um Demi Moore um, ohne noch einen zweiten Namen zu nennen, nämlich Ashton Kutcher. Und das hat auch so als feministische Befreiung gegolten, weil er ist 15 Jahre jünger gewesen. Sie war sehr lange verheiratet, sie haben sich dann nachher getrennt. Fun Fact, den ich noch einmal gelesen habe, wo ich eine schöne Nebenanekdote gefunden habe, die auch sehr viel über das aussagt. Beim Ashton Kutcher war der Altersunterschied immer ein mega Thema.
Weil er
jünger war. Ihr erster Ehemann Bruce Willis war 23 Jahre älter, war deutlich weniger ein Thema.
Okay. Ich glaube aber, das, was du vorhin gesagt hast, auch mit dieser vielleicht Meta-Ebene und auch dem feministischen Anspruch, den sie auch früher irgendwie hatte, in vielen Kritiken auch zum Film und ich verstand einen gewissen Teil von dem, hat man sich halt auch jetzt gefragt, ob man ihr das feministische Narrativ in diesem Film konkret wie abkauft, in Art und Weise. Und ich verstand es insofern, dass ich auch ein, zwei Fragezeichen habe oder hatte, während ich den Film gesehen habe. Ich glaube aber, und das ist eben der schöne Teil davon, es spielt wie im Moment gerade gar keine Rolle, weil die Meta-Ebene, die du eben gesagt hast, ist am Schluss, Demi Moore ist im echten Leben, wie alt ist sie?
61.
61. Und sie hat ja jetzt die, im echten Leben die Hauptrolle gekriegt. Also darum, finde ich, ist wie auch so ein bisschen die Frage ein bisschen nichtig.
Interessant ist auch, dass ich nicht mehr gelesen habe, dass sie so 2008 ungefähr, also wo sie Mitte 40 ist, sich mal darüber beklagt hat, dass es mega schwierig war, um noch spannende Rollen zu bekommen.
Und das dort, ist eine spannende Rolle.
Genau, genau. Und es war recht lange ruhig um Demi Moore. Und jetzt sagt man, wieso, es ist das Comeback von Demi Moore. Amerikanische Medien, die habe ich gelesen, spekulieren auch so darauf, gewinnt sie den Oscar. Mhm. Und das ist eben
genau.
Auch spannend.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe.
Genau. Und dort kommen wir ja zum Begriff Ageism, oder? Ja. Und zu dieser Frage,
Ageism übersetzt Altersdiskriminierung, oder?
Genau. Ich habe natürlich nachgeschaut, weil ich weiss, dass du so historische Fakten liebst. Habe ich das für dich recherchiert. 1969 hat Robert Butler den Begriff begründet und damals ist es um Vorurteile gegenüber Altersgruppen gegangen. 1975 ist eigentlich die heutige Definition von Ageism entstanden, immer noch von Butler, wo es darum geht, also dass es Stereotypen und diskriminierende Einstellungen gegenüber bestimmten Personen aufgrund des fortgeschrittenen Alters ist.
Spannend, so was eben, love it, Wort Ursprung bzw. Wort Herkunft. Heutzutage ist das sogar in unserer Verfassung verankert. Also im Artikel 8 Absatz 2 von der Bundesverfassung steht explizit drin, und das finde ich noch spannend, auch um die Diskussion so ein bisschen den Nährboden legen, steht drin, dass niemand wegen seinem Alter darf diskriminiert werden.
So, ich das auch nicht gewusst, dass das in der Verfassung steht.
Aber so von dem theoretischen Gestell von einer Bundesverfassung noch einmal irgendwie zurück zu einer Demi Moore, irgendwie auch zu Hollywood. Demi Moore ist irgendwie nicht die einzige Schauspielerin gesehen, die sich dazu geäussert hat, dass es altersdiskriminierende Strukturen auch vor allem in diesem Business gibt, oder?
Und vor allem für Frauen, muss man sagen.
Genau, vor allem für Frauen.
Also ich habe ganz ein krasses Zitat, ich habe so ein bisschen geschaut, wer was gesagt hat. Man findet sehr viel, ich persönlich finde viele Aussagen von gewissen Leuten auch ein bisschen problematisch im Sinn von, vielleicht vorab müssen wir einmal sagen, ob bei dieser ganzen Diskussion, die folgt, dass sie sehr, sehr privilegierte Leute in dieser, oder Frauen in dieser Position, wie sie sind. Sie sind oft weisse Frauen, sie sind nicht immer weisse Frauen. Aber das ist natürlich ein anderer Ausgangspunkt, wenn Gwyneth Paltrow über ihr Alter redet und dass sie unter ihrem Alter leidet und unter dem Druck. Trotzdem glaube ich, dass gewisse Aussagen von Schauspielerinnen illustrieren, wie krass das der Druck ist. Und ich bin auch überzeugt, dass Filme und popkulturelle Referenzen einfach durchsickern in unser Bild, wie wir Alter wahrnehmen.
Aber vielleicht noch ganz schnell zum Einhocken, weil das, also ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, um das auch mit den Privilegien zu betonen. Und Age Without Limits, das ist eine Organisation, die schreibt zum Beispiel auch explizit, dass die negativen Stereotype, die es sowohl am Arbeitsplatz wie auch sonst gibt, dort sind Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten einer doppelten Gefahr von dieser Diskriminierung ausgesetzt. Mhm. So viel als Klammerbemerkung.
Eben, ich habe ein paar Zitate nochmal zusammen gesammelt, die ich finde, illustriert recht eindrücklich. Also Maggie Gyllenhaal, eine Schauspielerin, ihr hat mir mal gesagt, dass sie mit 37 zu alt ist, um eine Frau zu spielen, die ihre Beziehung mit einem 55-jährigen Mann ist. Das war die Begründung, warum sie die Rolle nicht bekommen hat. Kate Winslet hat vor 2 oder 3 Jahren Schlagzeilen gemacht. Vielleicht erinnert sich jemand, wo sie sich geweigert hat, ihre Sexszene in der Serie «Mare of Easttown», sich Fettpölsterli so wegzuretuschieren. Und sie hat verlangt, dass ihre Krähenfüße auf dem Werbeplakat auch nicht wegretuschiert werden. So. Und zum Beispiel Pamela Anderson hat ja letztes Jahr das Internet breakt, wo sie sich eigentlich fast so schlimm wie Mimes erklären, genau. Ist Anglizismen übersetzen, wo sie ungeschminkt an der Paris Fashion Week ist erschienen und alle sind so gewesen, Pamela Anderson, das Sexsymbol, und sie ist jetzt ungeschminkt und was ist passiert?
Haben wir, glaube ich, in einem Podcast einmal erwähnt.
Genau, haben wir auch erwähnt und oder schon nur diese Reaktion. Und auch das Beispiel, das zum Beispiel sehr konkret nachher die Auswirkungen zeigt, wenn Frauen ab Mitte 30 oder 40 keine attraktive Rollen mehr bekommen, also Schauspielerinnen, ist Reese Witherspoon. Sie hat eine Produktionsfirma gegründet, mitunter genau aus dem Grund, weil sie gesagt hat, man bekommt einfach keine attraktive Rollen mehr. Also entweder ist man nachher einfach Grossmutter oder man ist irgendwie die Verzweifelte, die immer noch irgendwie die Liebe sucht. Und aber so spannende Charakterrollen gibt es nicht mehr. Ja. Genau.
Eigentlich das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was jetzt mit der Substance und der Demi Moore passiert ist. Mir ist noch in den Sinn gekommen, Jane Fonda, und zwar weil halt auch in der Substance gibt es 1-2 Analogien zu der Jane Fonda. Und sie hat sich auch mal zu diesem Thema geäussert. Und sagt halt auch, Ageism is alive and well, also Altersdiskriminierung lebt. It's okay for men to get older because men become more desirable by being powerful. With women, it's all about how we look. Das hat sie im Telegraph im Mai 2015 gesagt. Und in The Substance, vielleicht noch ganz kurz, dass man die Analogie checkt, ist eben auch die jüngere Version von der Elizabeth Sparkle, die darf durch ihr Jungsein und durch ihre Schönheit darf sie eine Fitnessshow moderieren.
Also das ist wirklich auch, ich meine, Jane Fonda ist auch jemand, wo ich damals die Zitate und wer hat sich wie zum Alter geäussert, habe ich auch einen Artikel gefunden, glaube ich, bei der Vogue, wo so war, ja, 19 Schauspielerinnen oder 17, ich weiß nicht, einmal viel, die so überraschende und schlaue Sachen zum Alter sagen. Und dann habe ich das so durchgescrollt und ich meine, alle die Bilder von diesen Frauen, das waren wunderschöne Frauen gewesen. Ich glaube, sie waren alle ab 50 gewesen. Aber wenn ich an Frauen denke, die wunderschön in meinem Umfeld, die 50 sind, ich meine, die sehen einfach alle nicht so aus. Also man sieht halt wirklich bei allen, die so extrem gestrafft sind. Also die einzige, und das ist auch eine oberflächliche Bewertung, und wir kommen nachher auch nochmal zu dem. Aber die einzige, die ich so das Gefühl hatte, okay, die sieht noch so aus, ist, und im Moment ist eine wunderschöne Frau, ist Andy McDowell, Schauspielerin und Model. Googelt sie mal, dann wisst ihr, wer sie ist. Und sie hat zum Beispiel ihre Haare aufgehört zu färben. Sie hat ganz lange graue Haare und ist oft auf das angesprochen worden und sie redet auch über das. Und dort sind wir ja auch wieder bei dem Druck zum Schönsein. Und wie altert man an der Öffentlichkeit? Und wie geht man mit dem um, oder? Wo genau der Film darauf anspielt.
Genau.
Und ja, Demi Moore selber als Schauspielerin dem ausgesetzt ist und sich immer wieder dazu geäussert hat.
Aber geht es nicht auch genau dort, wenn ich das höre, was du sagst, geht es nicht auch genau dort darum, was vielleicht auch gewisse Leute zum Thema sagen? Weil ich finde, Für mich ist das irgendwie auch ein Widerspruch, also so, dass eine ältere Frau, wo du jetzt eben sagst, wo man einfach sieht, dass das Gesicht total straff ist, dass sehr, sehr viel gemacht worden ist. Wie viel kann man am Schluss nie abschätzen, weil ich auch davon abgesehen. Wenn natürlich so eine Frau ansteht und einfach sagt, hey, own your age, also sei dein Alter, du darfst das sein, hat das für mich natürlich völlig eine andere Signalwirkung, als wenn jemand ansteht und sagt, ja, die Realität ist, dass das Business ist mega hart, du hast eine Konkurrenz, du fühlst dich unter Druck gesetzt, das sind mit dem, was du gesagt hast, ich kann Eingriff machen lassen. Ob ich die jetzt bereue oder nicht, ich finde auch immer, man muss Frauen nicht an dem aufhängen, so, hast du sie jetzt bereut und nur dann bist du eine echte Feministin? Nein, aber ich finde so, Transparenz schaffen, das schafft für mich eine Glaubwürdigkeit.
Und das finde ich interessant bei der Demi Moore, ich habe ein Interview gelost bei der Daily, das können wir auch verlinken, das ist wirklich mega spannend, wo sie auch nochmal genau über die Meta-Ebene redet. Und sie sagt zum Beispiel auch eben ihre Schönheitseingriffe, die sie gemacht hat, und sie hat immer so den krassen Druck gehabt und so. Und sie sagt so, hey, mittlerweile bin ich mega froh, bin ich nicht mehr so jung, weil ich bei diesem Druck nicht mehr so ausgesetzt. Gleichzeitig sagt sie das selber, aber ich habe den Film nicht gesehen, und kann ich nicht sagen, wie explizit das ist, aber man sieht sehr, sehr explizit ihre Nacktheit. Also
ja,
man
doch,
sieht sehr explizit
bestätigen.
Zum Beispiel ihr Viertel offenbar und so Altersflecken und so. Ja. Und sie sagt, wieso...
Und in einem 4K-Auflösung.
Genau, und sie sagt, wieso, das sei mega befreiend gewesen. Aber sie sagt sehr explizit, wo sie so sagt, ja, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, hey, wo ich den Film gesehen habe, es gibt Einstellungen, wo ich jetzt nicht finde, okay, es ist jetzt wirklich nicht
das
vorteilhaft
ja
für
das
mein
hat,
Viertel.
Ja,
aber es ist wieso, sie hält es wieso aus. Und das habe ich irgendwie auch recht interessant gefunden.
Auch ehrlich, ich glaube, was mich dort ein bisschen gestört hat, ich habe auch ein Interview geschaut, in einem YouTube-Format, das heisst Collider. Das wiederum hat mich sehr irritiert.
It's like you believing that your upper lip was not acceptable then made you insecure, but thereby you did something. But to get to the place now where you could, that doesn't actually matter. But you wouldn't have known that without that experience.
It's very true.
Also sie beschreibt einen Ursach-Wirkungszusammenhang, setzt dann aber irgendwie die Argumentation bei dieser Wirkung an. Und klar führt der Schönheitswahn dazu, dass wir eben vielleicht unsere Oberlippe nicht schön finden und dadurch im besten Fall oder im besseren Fall selber damit auseinandersetzen und im noch besseren Fall zum Schluss kommen, dass das Hobbys ist. Also ich glaube, du weißt jetzt, was
kommt.
Ich glaube, könnte man den ganzen Prozess nicht eigentlich verkürzen und irgendwie von Anfang an andere Menschen nicht nach ihrer Oberlippe bewerten, weil dann würden wir unsere eigene Oberlippe vielleicht auch von Anfang an schön finden. Oder Minimum neutral unsere Oberlippe. Also ich finde, es hat mich ein bisschen irritiert, dass sie so sagt, ja, der ganze Prozess führt ja dann am Schluss zu so einer Selbstreflexion, jetzt eben bei ihrem vielleicht Alter, wo sie das alles kann einordnen kann und darum ist es ja eigentlich okay.
Ich weiss, was du meinst. Das Ding ist, wie, also natürlich würden wir uns ja wahrscheinlich eine Gesellschaft wünschen, wo in dem Sinn, dass alles egal ist, wo die Folge obsolet ist, wo wir nicht darüber reden müssen, warum gibt es diesen Druck und warum reden wir über Schönheit und warum braucht es so einen Film, oder? Aber das ist ja auch die Realität. Und das sagt sie zum Beispiel auch, oder? Das Krasse, das haben wir ja auch, also wir haben eine Folge gemacht, du und ich, wo es über Schönheitsideal geht und viel stärker nochmal um Schönheitsoperationen.
Genau,
ein paar Folgen zurückscrollen, dann findet ihr es. Und dort geht es ja auch darum, um wer macht was und warum müssen wir es überhaupt bewerten und warum wird alles bewertet. Aber das Problem ist, es gibt so in den 80ern und 90ern, das ist so eine krasse, das ist nicht reflektiert worden. Es hat mega viel mit Misogynie zu tun, es hat sehr viel mit dem Patriarchat zu tun, es hat mit Male Gaze zu tun. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Und ich glaube, das ist jetzt das, was sich jetzt, ich habe so das Gefühl, es ist wie so, man hat so nicht darüber geredet, es war so wie Teflon gewesen alles und jetzt fängt es so an aufbrechen. Und darum finde ich, wie ich sehe die Punkte, verstehe aber tatsächlich glaube, ihre Argumentation, auch wenn ich mir natürlich in der idealen Welt würde wünschen,
ja,
dass das einfach kein Thema ist. Und wenn jemand findet, hey, ich will meine Oberlippe riesig machen, dann you do you.
Etwas Ähnliches hat auch, wir haben für den Podcast heute noch eine Expertin mit ins Boot geholt. Und das ist Frau Dr. Katrin Dreissigacker. Sie ist plastische Chirurgin mit eigener Praxis in Zug. Und wir haben sie auch gefragt, ob es irgendwie häufig gibt von älteren Frauen, die sich auch Schönheitsoperationen zum Beispiel unterziehen oder Schönheitseingriff.
Tatsächlich, klar, es kommen immer mehr ältere Frauen, weil die meisten älteren Frauen nehmen Unstimmigkeiten und Veränderungen in ihrem Gesicht und Äußeren so ab den Wechseljahren wahr. Und gleichzeitig verstehen Frauen besser die Bandbreite an Möglichkeiten, die wir heute haben, um uns zu optimieren, um Unstimmigkeiten auszugleichen, ohne große invasive Eingriffe oder Operationen durchführen zu müssen. Und letztendlich bleibt eine Aussage, die immer gültig ist und angewendet werden kann, dass Schönheit liegt im Auge des Betrachters und jeder nimmt sich anders wahr, jeder sieht sich anders und wir sind einfach dafür da, diese Wahrnehmung zu optimieren und zu begleiten.
Ich finde, sie hat etwas Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und der Betrachterin. Ich glaube, in Hollywood, oder ich bin überzeugt, dass es in Hollywood noch mal etwas anderes ist. Ich habe es vorhin gesagt, der sogenannte Male Gaze. Es kommt eigentlich aus der feministischen Filmtheorie, dass halt sehr oft Regisseure und Drehbuchautoren Männer waren und sehr klar ihren Blick auf die Frau hatte. Es geht um Kameraeinstellung, aber es hat sehr viel auch damit zu tun, weil mittlerweile ist der Begriff auch ausgedehnt worden, mit wie ist eigentlich im Film die Frau und die Schönheit und Alter dargestellt worden. Eben, Alter war, man ist irgendwie Grossmutter, so ein bisschen überspitzt gesehen. Und ich glaube schon, dass der Male Gaze einen riesen Einfluss hat. Und ich glaube, es ist auch jetzt, das ist das, was ich vorher gesagt habe, es bröckelt jetzt langsam und endlich sieht man auch andere Rollen. Und zum Beispiel Demi Moore hat sich genau zu diesem Male Gaze geäussert. Sie hat auch so gesagt, ganz viel in ihrer Karriere hat mega viel mit dem zu tun gehabt. Eben nochmal der Film Striptease zum Beispiel, wie sie dort ist dargestellt war. Und dass sich die Frauen, der männliche Blick auf den idealen Frauenkörper, dass das so fest internalisiert ist, wo das ja auch weitergegeben wird, dass man sich auch angefangen hat anzupassen.
Also du sagst eigentlich, dass nicht nur so blöd gesagt der eigene Spiegelblick zählt, sondern eben der Blick von dem Male Gaze, von all diesen Bewertungen, die irgendwie Männer auch diesen Frauen gegenüber gehen.
Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Und ich meine, was dazu kommt, sie hat es gesagt vorher, Stichwort Menopause ist gefallen, dass sexuelle Attraktivität einfach auch immer noch sehr stark mit Fruchtbarkeit verbunden ist. Und das heisst, nach der Menopause ist eine Frau nicht mehr fruchtbar und wird darum als weniger attraktiv und sexuell begehrenswert angeschaut. Und das hat natürlich auch grosse Implikationen bei Attraktivität, aufs Aussehen und auf Schönheit letztlich, glaube ich.
Aber was meinst du, was könnte vielleicht Zukunftsperspektive sein, was wir auch könnten machen als Gesellschaft, als Hollywood, ich weiß auch nicht, um so ein bisschen eine vielfältigere Darstellung von älteren Frauen zu haben?
Es gibt den geflügelten Spruch, den ich aber glaube, gilt in vielen Sachen, dass you can only be what you can see. Also du kannst nur sein, was du siehst. Und ich glaube, es hat sehr viel mit Vorbild zu tun. Und ich habe vorhin Reese Witherspoon als ein Beispiel zum Beispiel genannt. Ich glaube, so Sachen sind extrem wichtig, dass Frauen, die selber so Sachen erlebt haben, oder ohne Demi Moore, die von mir aus darüber redet, aber dass man wie das gegen aussen bringt. Und das muss nicht immer den krassen Stempel und die Metaebene haben, wie jetzt bei der Substance. Aber das kann einfach mal ein Film sein über zwei ältere Frauen, Frankie und Grace, Stichwort Jane Fonda. Oder dass es nicht, es ist nur die alte, verzweifelte Frau. Oder auch, dass sich eine ältere Frau nochmal verlieben kann. Und ich persönlich, und ich meine, wir sind uns sehr bewusst, wir sind zwei junge Frauen und dass das durchaus auch schwierig ist, um über das Thema zu reden, aber es ist ja immer so, dass 50 ist das neue 30, 60 ist das neue 40, wo ich mich manchmal schon frage für mich.
Wieso ist und 50 nicht 50?
Wieso ist 50 nicht 50? Und wir klammern jetzt auch ganz Gesundheitsaspekt aus, weil ich glaube, das ist nochmal etwas anderes. Oder in einem kranken Körper ist nochmal
genau, das muss man vielleicht auch sagen. Ageism gibt es in 1000 verschiedenen Formen. Das gibt es am Arbeitsplatz etc. Ich glaube, wir haben jetzt auch absichtlichen Fokus auf Schönheit und auf Hollywood gelegt.
Ich weiß nicht, was hast du das Gefühl? Also was so eine, oder was würdest du dir irgendwie auch wünschen?
Ich glaube, am Schluss ist es halt wie bei so vielen Sachen vielleicht auch so ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Parteien, die halt dort, also gehen wir jetzt vom Thema Hollywood aus oder von der Filmindustrie, vielleicht kann man es auch vergrößern und sagen, Kulturbranche so ein bisschen. Dass irgendwie die Verantwortung muss aufgeteilt werden. Also das können produzierende Personen sein, also Medienproduzierende. Ich glaube, das ist ja auch eben in dem Film The Substance, um nochmal darauf zurückzukommen, ein Harvey Weinstein fördert das ganz sicher nicht. Also ich glaube, für mich braucht es nicht nur Vorbilder, Schauspielerinnen, sondern zum Beispiel eben auch Regisseurinnen. Mhm. Und wir haben sie, glaube ich, noch nicht genannt bis jetzt. Aber ich meine auch bei The Substance, Coralie Fargeau, das ist eigentlich auch eine Pionierin in dem Sinn. Und darum für mich braucht es neue Bilder von Produzierenden, von Regisseurinnen, aber auch von Konsumierenden, die sich mehr darüber Gedanken macht. So.
Und wo du gesagt hast, Medienproduzierende. Ich habe zwei Artikel in den letzten paar Wochen haben mich so berührt und habe ich mehreren Freundinnen geschickt und haben mir mehrere Freundinnen unabhängig voneinander geschickt. Wahrscheinlich, wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid, sind euch beide begegnet. Das eine ist eine Reportage im SZ-Magazin über alleinstehende Frauen um die 80 auf Capri. Die gehen jeden Morgen zusammen. Du musst es unbedingt anschauen. Ich bekomme wirklich wieder Hühnerhaut. Das sind alleinstehende Frauen auf Capri und jeden Morgen gehen sie zusammen in gleich Bus und sind nachher zusammen am Strand und sind echt dort. Und es ist wie so, und die sind wirklich weit über 80 und das ist so, mich hat das so berührt, weil ich so dachte, ich bin wirklich, ich habe wirklich eine Freundin geschrieben und bin so gewesen, hey, das wette ich sein im Alter. Ja. Es war so ein Frieden gewesen, irgendwie, und es hat nichts mit Hollywood zu tun. Ich meine, was nachher dort zum Teil an Kommentaren dran ist, war wirklich schockierend gewesen. Also es war wirklich so ein bisschen, schäm dich, dass du mit 83 noch ein Bikini anhast. Ich meine, es ist eine 83-jährige Frau, natürlich sieht sie nicht aus wie auf dem Victoria's Secret Plakat.
Aber mega schön hast du den Frieden durch einen Artikel, durch Bilder auch wahrgenommen. Mega. Das zeigt eigentlich auch so ein bisschen die Ausdrucksstärke.
Genau, mich hat es wirklich sehr berührt. Okay. Und eine zweite Geschichte, die ich auch richtig, richtig toll gefunden habe, ist letzte Woche in der Zeit, dort haben sie eine Street-Style-Geschichte im Alter gemacht. Sie haben Leute zwischen 69 und 86 gefragt, was sie tragen und warum sie es tragen. Und es ist auch grossartig, weil das ist auch etwas, ich war jetzt kürzlich mehrmals nacheinander in Italien gewesen. Und zum Beispiel, wenn ich dort italienische ältere Frauen, ich meine wirklich so 75 plus, anschaue, es ist wie... Die sind so schön angelegt im Sinne von nicht «Wow, von wo ist die Bluse, ich möchte sie gerne anlegen», aber so bei sich und so gepflegt und so. Es ist wie, sie stehen noch im Leben, hat man das Gefühl. Mhm. Und es ist nicht, man hat einfach nur so irgendeine gäbige Frisur und irgendetwas an. Das hat auch seine Dinge. Aber dort denke ich für mich ganz persönlich, wie so, wenn wir von Vorbildern reden, meine, das ist sehr weit weg, aber denke ich wie so, okay, das ist mega schön mich, zum sehen.
Genau, du hast mich gefragt, was ich mir wünschen würde. Und jetzt mache ich dir zuhören. Ich muss es noch lesen, aber ich glaube auch das. Annik, du hast irgendwie in dieser Folge schon ein bisschen Tipps auch vorweggenommen. Ich bin zwar noch gespannt, was auch noch kommt, aber ich muss mich gerade in die Reihe einreihen, weil normalerweise geben wir ja nicht themenbezogene Tipps. Ich habe heute ein bisschen per Zufall einen themenbezogenen Tipp. Und zwar hat Zeit einen Artikel herausgebracht, wo sie ihre eigenen Redakteurinnen gefragt haben, was sie schon haben müssen hören in ihrem Leben. Und dann sind 70 Sätze dabei rausgekommen, wo die Redakteurinnen geprägt haben. Und vielleicht noch eine ganz kleine Randbemerkung, aber als ich das gelesen und angeschaut habe, ist mir nämlich eine Story in den Sinn gekommen. Mir hat auch ernsthaft mal jemand gesagt, weißt du, Annik, I'm the face, you're the brain. Und Annik, du schaust mich jetzt so an mit grossen Augen. Und wisst ihr, was krass ist? In dem Moment, wo mir das gesagt hat, ist, habe ich, und ich wünschte es war nicht so, einen kurzen Moment gehabt, wo ich so gedacht habe, was? Weißt du, ich bin nicht der schöne Teil. Und es sind ein paar Sekunden gewesen, und im zweiten Moment habe ich gedacht, nein, zum Glück bin ich der Brain und nicht das Face. Unabhängig von wie absurd die Aussage ist. Aber irgendwie hat es mich das an das Denken gelassen.
Also, ich weiß wirklich nicht, was sagen. Ich habe vorhin den Artikel aufgetan und einfach querlesen. Also, es ist wirklich, es ist sehr, sehr heftig. Also, vielleicht auch heftig im Sinne von sehr, sehr ehrlich. Also, wenn ihr im Moment vielleicht mit dem struggelt.
Genau, eben, und schaut mal eben jetzt eigene also, Storys auf.
Also, ich habe jetzt wirklich da nochmal so 10 Sätze quer gelesen und bin so gewesen, aber mega wichtig und mega eindrücklich.
Aber Annik, jetzt noch zu deinem letzten Real-Tipp.
Ich mache es kurz. Ein Buch, wir haben tatsächlich in der Folge noch nicht über Bücher geredet.
Stimmt.
Ein Buch von der Schweizerin, von Michelle Steinbeck. Es ist schon vor einem Moment rausgekommen. Ich habe es jetzt in der Herbstferien gelesen. Es heisst «Favorita». Es ist wild. Ich würde sagen, es ist dystopisch, es ist feministisch, es ist eine Familiengeschichte. Es geht um eine Tochter, die eigentlich ihre Mutter sucht, nachdem sie ist gestorben. Das ist auch kein Spoiler. So geht die Geschichte los. Es spielt an einem anonymen Ort in Italien. Man kann es ungefähr verorten. Und es wechselt dann nachher irgendwann auch so ins Fantastische. Also man bekommt aber auch so auf einer Meta-Ebene sehr viel von der Geschichte von Italien mit. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es ist dick. Michelle Steinbeck hat, wie ich finde, eine sehr tolle Sprache. Man muss es mögen.
Ist
aber sie ist sehr. Ist am Literaturinstitut in Biel gewesen. Und es ist ihr zweiter Roman. Danke vielmals für die Double Annik-Folge, Annik.
Danke dir.
Mein Name ist Annik Hosmann.
Ich bin Annik Sen.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao.